Frucht vom Geist ist die Liebe. Die Liebe und die Freude und der Frieden und all das, was positiv zwischen den Menschen und zwischen Gott kann wachsen. Und das Zweite, was er mal sagt, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Also ich denke, etwas, was vom Himmel kommt, müsste die Liebe mehren und die Freiheit der Menschen.
Glauben und Danken. Gott suchen, Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VBG.
In Kirchen und unter Christen und Christinnen ist häufig vom Heiligen Geist redet. Der Heilige Geist hat vielleicht etwas Mysteriöses an sich, weil man gar nicht so weiss, was man sich unter dem vorstellen soll und was er überhaupt macht. Wir gehen dem Heiligen Geist heute auf den Grund und wollen herausfinden, was die Kirchen auszeichnen, die sich besonders am Heiligen Geist orientieren. In der Kirchengeschichte hat es nämlich immer wieder so Bewegungen und Strömungen gegeben, die den Heiligen Geist neu in den Fokus genommen haben. Man nennt die Pfingst oder auch charismatische Bewegungen. Genau die wollen wir heute im Gespräch mit dem Felix Rutter besser kennenlernen und auch darüber reden, was man sich eben unter dem Heiligen Geist genau vorstellen soll. Ich bin Leonie Walder und freue mich, dass ihr dabei seid. Beim Wort charismatisch, da denkt man schnell mal irgendwie an einen Mensch, der eine gute Ausstrahlung hat, über den freundlich daherkommt, mit dem man gerne befreundet ist, der irgendwie so gewinnend ist. Wenn man aber die christlich charismatische Tradition anschaut, geht es noch ein bisschen um etwas anderes. Das werden wir heute ein bisschen genauer anschauen. Aber bevor wir die wichtigen Begriffe definieren und so weiter, habe ich wieder eine Frage an dich, Felix Rutter. Und zwar, wenn du dich erschöpft und ausgelaugt fühlst, wenn du nicht mehr magst, was machst du, um neue Kraft zu schöpfen? Was erfrischt dich?
Ja, natürlich ein tiefer, gesunder Schlaf erfrischt als erstes natürlich. Aber sonst, ich höre sehr gerne Musik. Ich spiele selber ein bisschen Klavier und höre darum gerne Klavierjazz. Also Keith Jarrett, Inside Out, wunderbar. Oder Brad Mehldau, wenn er jetzt Beatles-Songs neu interpretiert. Also einfach Musik hören, das tut mir sehr gut. Oder dann auch schöne Texte lesen. Also einfach noch ein paar, ich kann nicht schlafen, bevor ich nicht ein paar Buchstaben noch mir in den Kopf gelehrt habe.
Aber dann so theologische Schinken oder auch ein bisschen?
Ja, gemischt. Manchmal langt es aber auch irgendeinen schweren theologischen Satz, wo ich dann noch muss nachdenken und dann schlafe ich.
Darauf schlafe ich ein. Ja. Wir reden ja heute eben über die charismatische Tradition. Man hört da häufig auch den Begriff Pfingstbewegung, wenn man von dem redet. Kannst du uns diesen Begriff mal schnell definieren? Was ist damit gemeint und wie sind die Bewegungen entstanden?
Also Pfingstbewegung hat den Namen von Pfingsten. An der Pfingsten hat ein kleiner Kreis von Jesus-Anhängerschaft sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, so wie sie das beschreiben und sagen. Und darum, die Bewegung, die sich auf den Heiligen Geist speziell beruft, nennt sich Pfingstbewegung. Die charismatische Bewegung, das kommt dann mehr Charisma da, das sind Gnadengaben, spezielle Begabungen, die der Heilige Geist kann schenken kann. Und die neueren Pfingstbewegungen nennen sich eher dann charismatische Erneuerungsbewegung, zum Beispiel in der katholischen und reformierten Kirche, oder dann so neue Gemeinden, die entstanden sind, die nennt man dann nennen sich in der charismatischen Bewegungen. Und die ganze Bewegung ist eigentlich entstanden, also es hat immer wieder Aufbruch gegeben vom Heiligen Geist, die ganze Kirchengeschichte. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück, 1895, ich weiss einfach, ich habe von dieser gelesen, eine Klosterfrau in Italien hat einfach immer wieder den Eindruck gehabt, das 20. Jahrhundert wird das Jahrhundert vom Heiligen Geist. Und schreibt x Brief am Papst, dem damaligen, und irgendwann macht es bei ihm auch Klick und sagt, okay, von Auffahrt bis Pfingsten, die 9 Tage, beten wir jetzt intensiv. Also hat er verordnet, in der katholischen Kirche beten wir intensiv ums neue Wehe vom Heiligen Geist. Und dann, würde ich sagen, ist die erste Antwort war 1906, eine Methodistenkirche in Los Angeles hat eine Erweckung erlebt. 3 Jahre lang sind die Leute auf die Knie zum Glauben gekommen. Und es war laut, dass sogar die Polizei aufgefahren ist. Und man sagt, das ist die Geburtszeit der Pfingstbewegung. Die ist dort in Los Angeles entstanden. Und das ist weltweit die schnellst wachsende Bewegung innerhalb der Christenheit.
Können wir da vielleicht noch ganz kurz Erweckung? Was versteht man unter Erweckung?
Leute, die irgendwo den Glauben so ein bisschen lahm erlebt haben, sind plötzlich erfrischt worden und feurig im Glauben und sind parat gewesen, zu missionieren und sind viel auch sogenannte Verbrecher oder Säufer und Hurer und weiss nicht was, haben Buß da und sind auf dem frommen Weg weitergegangen. Also, so. Und es sind ein Haufen Leute, die mit dem Glauben nichts am Hut gehabt haben, sind dort in die Kirche gekommen und sind erneuert rausgegangen, verändert rausgegangen, neuen Charakter praktisch gehabt. Es hat dann noch eine zweite Bewegung gegeben, 67. Man redet von drei Wellen im 20. Jahrhundert. Das ist dann in einer katholischen Hochschule in Amerika, bei Pittsburgh. Die haben eine Retreat gehabt mit den Studenten über Pfingsten. Und dann kommt auch der Heilige Geist. Eine berichtet, ich habe die selber sogar einmal noch gehört, wie sie einfach voll Liebe überflutet worden sind. Und die anderen auch. Und ein Jahr drauf sind dann 500 zusammengekommen, 5000. Und nach kurzer Zeit hat es auch die reformierte Kirche erfasst. Und dann eine dritte Welle hat es noch mal gegeben. Das ist berühmt, ist der John Wimber. Der hat die Vineyard-Bewegung gegründet. Der ist Dozent am Fuller College und hat dort eine Vorlesung gehalten über Zeichen und Wunder. Und hat gesagt, ja, also, wenn wir evangelisieren, müsst ihr doch auch Heilungswunder können vorweisen. Und plötzlich kommt einer im Rollstuhl und sagt, ja, und jetzt betet sie für mich. Und ihm ist dann das Herz in die Hosen abgekehrt, natürlich.
Ja.
Und dann haben sie doch gebetet und dann steht die Frau auf. Und von diesem Weg ist die Vorlesung aus allen Nöten geplatzt. Das ist dann die dritte Heilige Geistwelle, könnte man sagen. Zusammenfassend können wir sagen, alle diese Bewegungen, sie sind nicht homogen, also ja, je verschieden, aber sie leben ein enthusiastisches Christsein mit viel Klatschen, Singen, Lachen. Und alle erzählen, das Christsein hat eine gewisse Leichtigkeit bekommen.
Ja.
Etwas, das sogar abstrahlen kann an andere, die man verschenken kann. Also, so würde ich jetzt mal die Erneuerungsbewegung im 20. Jahrhundert beschreiben, ja.
Und zentral ist ja, du hast es ein paar Mal gesagt, der Heilige Geist. Das ist ja vielleicht ein bisschen ein abstraktes Konstrukt oder noch ein bisschen schwierig zum Vorstellen. Kannst du das kurz erklären, was verstehen Christen und Christinnen genau unter dem Heiligen Geist? Wie muss man sich das vorstellen? Was macht er?
Ja, ist noch schwierig, aber wichtig ist zu sagen, Christen wie Juden und Moslem glauben nur, dass es ein Gott gibt. Es ist ein Gott. Manchmal kommt es eben ein bisschen wie wenn es drei Götter geben im Christentum. Also, und doch, wenn man dann die Bibel liest, kommt der eine Gott einem in ganz verschiedenen Arten entgegen. Und schon im ersten Kapitel, also im ersten Satz, Gott schuf die Erde und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Also schon dort kommt der Geist. Christen reden von der Dreifaltigkeit oder der Dreieinheit von Gott, Vater, Sohn und Geist. Also, in diesen drei Formen begegnet mir dem Gott. Und der Heilige Geist, der wäre jetzt eben Kraft von Gott, Präsenz von Gott und hat eigentlich jetzt, wenn du fragst, was ist seine Aufgabe, was macht er? Der Jesus sagt, wo er ankündigt, er werde jetzt die Welt verlassen, sagt er, ich lasse euch nicht als Weise zurück. Ich bringe einen Beistand, einen Tröster, der euch hilft, den Glauben zu verstehen, was ich gesagt habe. Ein Beistand in diesem Leben. Der Heilige Geist wird verglichen mit dem, das Volk Israel zieht aus der Sklaverei 40 Jahre durch die Wüste ins gelobte Land. Und auf dem Weg haben sie in der Nacht eine Feuersäule gesehen, hat sie Gott mit einer Feuersäule geleitet durch die Wüste und den Tag durch Wolken. Und der Heilige Geist ist für uns das, wie die Feuersäule und die Wolken, die uns ins gelobte Land, ich sage jetzt mal in den Himmel, führt. Der Heilige Geist ist auch maßgeblich beteiligt, wenn Menschen sich öffnen für Gott, auf die Suche gehen nach Gott, zum Glauben kommen. Das ist die Verlockung vom Heiligen Geist, sagt man. Und nicht zuletzt, der Heilige Geist erneuert das Leben der Gläubigen, reinigt, sagt man auch, das Feuer vom Heiligen Geist und schenkt auch häufig neue Begabungen. Charismen nennt man die. Also Charis ist Gnade, Charisma, das sind Gnadengaben. Durch Gnade von Gott kommen neue Begabungen Menschen über.
Über die reden wir ja dann nachher auch noch, aber das heisst eigentlich, der Geist ist also ein bisschen die Art, wie uns Gott auf dieser Welt näher kommt, begegnet.
Ja, und Ermutigung. Seine Kraft. Und ja. Man könnte auch in drei konzentrischen Kreisen sagen, in allem, was existiert, ist der Schöpfergeist von Gott vorhanden. Ja. Sonst gibt es nicht. Und dann die nächste konzentrische Kreis wäre früher im Alten Testament Könige, Priester, Propheten, also die Spezies, ja. haben spezielle Begabung durch den Heiligen Geist bekommen. Und dann sagt der Joel, ein Prophet, sagt, am Schluss des Tages, dann werden Knechte und Mägde, also alle, Frauen und Männer, Alte und Junge, werden vom Heiligen Geist durchdrungen werden und werden können wie Propheten und Königen und so weiter wirken.
Ja.
Also das ist dann, dann sagt Petrus, das ist jetzt passiert.
Also der macht uns, eint uns auch noch.
Ja, das wäre schön, ja.
In der charismatischen Tradition, du hast vorhin gesagt, da geht es eben darum, dass man Gott irgendwie erfährt. Oder dass die Leute sagen, wir haben irgendwie gespürt, da kommt eine Liebe, man wird erneuert durch das. Aber was heisst das genau, Gott erfahren? Wie kann man Gott erfahren, wenn er ja irgendwie unsichtbar und ja, körperlos in dem Sinn ist?
Also die Erfahrung von Gott ist natürlich sehr individuell. Jeden erfährt das anders und doch würdet, ich sage jetzt mal, ich habe Erlebnisse in meinem Leben gemacht, wo ich muss sagen, die Deutung, dass Gott jetzt dahinter ist, ist die vernünftigste. Die macht für mich am meisten Sinn. Ja. Natürlich auch vom Hintergrund von meinem Weltbild. Es gibt da einen Gott. Ja, und alle sogenannten Charismatiker, die erzählen, der Heilige Geist ist gekommen und hat mich überfallen oder was auch immer, die erzählen, dass eine tiefe Freude ins Leben gekommen ist. Also ich habe viele solche Zeugnisse gelesen von Leuten, die berichten, das ist mit Freude verbunden, mit einer Gewissheit, mit einer Zuversicht im Leben. Eben, Gott ist da. Es ist die Flamme zur Nacht, wenn ich scheinbar nichts mehr sehe, die Wolke der Tag, die mich leitet durch die Wirrnis von der heutigen Zeit. Also
eine Erfüllung von einer Freude, die man vielleicht aber nicht kann festmachen, etwas, was aussen passiert ist, sondern eine Freude, die aus dem Inneren kommt. Auch dann, wenn es einem gar nicht gut geht, in den Umständen.
Ja. Ja.
Und wie kann ich dann Gott erfahren? Also wie kann ich mich da auf die Suche machen, wenn ich sage, ich will das jetzt mal?
Ja, Tradition unterscheidet, ich sage jetzt mal, sieben klassische Momente, wie man Gott kann erfahren. Das erste, bekannteste ist Gebet, Meditation. Mhm. Stille sein, weil der Heilige Geist, der schreit uns nicht an, der flüstert. Und stille sein heisst, ich lausche, ich spitze meine Ohren, damit ich die feine Stimme, die in mir redet, mich führt. Eben, ich habe leider nicht so eine grosse Fackel zur Nacht, die mir leuchtet, aber Stille und Gebet. Und das Zweite ist auch Natur. Viele Menschen merken plötzlich, ja, da ist ein Schöpfer da. Also es ist einfach wunderbar, was man da in der Welt sieht. Dann Studium von der Heiligen Schriften. Die sagen ja eben, der Luther sagt, Gott redet nie nicht so klar wie in der Schrift. Also durchs Lesen in der Bibel kann mir Gott begegnen. Gemeinschaft als nächstes Element. In einem Gottesdienst, wenn alle miteinander singen und ein Ritual miteinander erleben, das stärkt meinen Glauben, das stärkt wirklich in mir das Wissen um die Gegenwart von Gott. Mhm. Und dann das ethische Handeln ist ein fünfter Punkt. Mutter Teresa sagt einmal, ihr ist Gott innerlich abhanden gekommen. Und dann sagt sie, jedes Mal, wenn ich an einem Armen begegnet bin, ist mir Gott wieder begegnet. Und der Franz von Assisi sagt es mal ganz plakativ, suchst du Jesus, such ihn bei den Armen. Und dann gibt es natürlich noch die Mystik, die innere Erfahrung. Ich habe in meinem Innersten ein Kämmerli, wo Gott präsent ist. Ich versinke in mir und begegne dem Gott. Also wenn ich jetzt mittelalterliche Mystiker, Meister Eckhart und Seuse und so weiter denken, dann erzählen die von dieser innigsten Begegnung mit Gott, die man praktisch nicht mit Wort kann umschreiben. Und der letzte Weg, den ich würde sagen, zur Gottesbegegnung, ist auch das Denken. Mhm. Also ganz sauber theologisch arbeiten und darüber Gott nachdenken, dass mir da plötzlich ein Licht aufgeht.
Also wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse, die sieben Schritte, dann kann man sagen, Gott kann man eigentlich überall begegnen. Ja. In sich selber, in der Schrift, im Gegenüber, in der Natur. Ja. Man muss einfach ein bisschen seinen Blick schärfen auf das.
Das ist, sagt der Psalm 139, nehme ich Flügel der Morgenröte und ginge als äußerste Meer, auch da bist du. Also es gibt eigentlich keinen gottfreien Raum in dieser Welt, ausser mein Innere. Ich kann Gott aus meinem Denken verdrängen. Er zwingt sich mir nicht auf. Ja. Ich habe die Freiheit, zu Gott Ja und Nein zu sagen. Ich kann ihn vergessen.
Ja. Aber sonst ist er eigentlich...
Ist er da, ist überall auffindbar, wenn ich will. Ja.
Und wie komme ich dann zu dem Heiligen Geist? Oder du hast es vorhin gesagt, die Pfingsten ist dann wieso über die Jünger und Jüngerinnen übergekommen. Jetzt auch in diesen Erneuerungsbewegungen haben die gesagt, wie so eine Welle, die uns übernimmt. Ja. Wie macht man das, wenn ich irgendwie finde, hey, ich will das auch erleben, die Erneuerung? Das nimmt mich irgendwie Wunder. Oder wie geht das?
Also der Geist wird, wo er will, ist ein zentraler Satz von der Bibel. Das heisst, es gibt kein Schema. Und doch, eben 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus kommen die Jünger zusammen und dann fällt der Heilige Geist eben auf sie ab. Und sie benehmen sich so, dass die Leute rundherum sagen, die sind ja besoffen. Also scheinbar haben die irgendwie so Freude gehabt. Und dann nachher sagt der Petrus, er greift das Wort und predigt zu denen, die rumstehen, diesen Juden, und sagt dann halt, nein, wir sind nicht besoffen, der Heilige Geist macht das in uns. Und dann sind die so betroffen nach dieser Predigt von Petrus, ah, was sollen wir jetzt machen? Eben, auf deine Frage, wie kommen wir jetzt dazu? Und dann sagt der Petrus, kehret um, glaubet an Jesus, den Messias. Kehret um von den falschen Werken, von den toten Werken, also vom Bösen auf den richtigen Weg. Lasst euch taufen als öffentliches Bekenntnis und dann werdet ihr die Kraft vom Heiligen Geist empfangen. Einfach Punkt. Ihr werdet empfangen. Und das ist ja dann dort passiert. Ich nenne es das mal die Initiation ins christliche Geschehen. Sind eben die vier Schritte, könnte man sagen, Abwendung von den toten Werken, Hinwendung zum Glauben an Jesus, Taufe und Erfüllung im Heiligen Geist. Der Hebräerbrief sagt das nochmal im Kapitel 6 am Anfang. Ja. Und die Initiation, die Leute, die vielleicht das schon länger hinter sich haben, also die sind irgendwann einmal in der Konfirmation sind zum Glauben gekommen und jetzt ist das alles ein bisschen fad geworden, denen würde ich sagen, komm, deine Sehnsucht muss angestachelt werden. Los, geh mal in die Stille und du wirst die Lehre wieder neu entdecken in dir und vielleicht kommt dann das Gebet für «More love, more power, more of you in my life», also mehr von dir in meinem Leben. Ich habe mal eine Vorlesung besucht beim Eduard Schweiz, der ist Theologieprofessor an der Uni Zürich. Haben wir jeden Vers von der Bibel untersucht, wo über den Heiligen Geist etwas geschrieben ist. Und am Schluss sagt er, wenn Sie jetzt die Übersicht verloren haben, ich fasse zusammen, der Heilige Geist ist dort, wo man mit ihm rechnet. Und das ist für mich ein Satz, wo ich... Das ist mir geblieben. Ich rechne mit dem Heiligen Geist, darum bete ich darum. Komm, Heiliger Geist, verändere du mein Leben. Jesus sagt ja selber, ihr, wo schlechte Eltern sind, wenn ein Kind euch um Brot bittet, gebt ihr ja auch keine Schlange.
Ja.
Also wie viel mehr wird dann Gott der Heilige Geist geben, denen, die darum bittet? Oder dann sagt er im Johannes-Evangelium, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Das sagt er dann vom Heiligen Geist. Also, das Beten drum und den Durst haben nach mehr, das denke ich mir wichtig. Also, der Durst zeigt sich ja, dass ich anhaltend bete. Also nicht wie früher im Schulsilfest, da sind wir gelüten und sind davon gerannt. Wir haben ja nicht wollen, dass das eine Begegnung, aber viele beten so. Einmal beten, also die Leute schnell bei Gott und rennen davon, wieder in den Alltag. Also dranbleiben als Zeichen von meiner Sehnsucht. Und ja, ich erwarte, dass etwas passiert.
Also der Heilige Geist gehört eigentlich schon mit dem, wenn ich sage, hey, durch den Weg mit Gott, ich lass mich taufen, ja, so, ja. Dann ist der Heilige Geist schon da mit drin. Ja. Und er begleitet mich, aber vielleicht ist er nicht immer gleich spürbar.
Ja.
Weil ich muss auch Raum lassen für das. Fragen.
Und rechne mit dem Heiligen Geist in allem. Also, du hast eine schwierige Aufgabe. Heiliger Geist, gib mir doch jetzt einen Eindruck, was ich jetzt machen soll. Wo ist jetzt die Flamme, die mich führen soll? Und solche Sachen, da erwarte ich und erlebe ich selber, dass das funktioniert.
Und jetzt, was hat das dann für einen Einfluss auf mein Leben, wenn ich den Heiligen Geist spüre, wenn der bei mir ist, wenn der mich leitet? Was
also, weil ich die Frage ja erwartet habe, dass das kommt, habe ich ein Zitat mir rausgeschrieben. Der verstorbene griechisch-orthodoxe Patriarch von Antiochia, der Ignatius Hassim, der hat geschrieben, ohne den Heiligen Geist ist Gott fern. Christus bleibt in der Vergangenheit. Das Evangelium ist toter Buchstabe, die Kirche eine bloße Organisation, die Autorität eine Herrschaft, die Mission ist nur Propaganda, der Kult, also der Gottesdienst, ist eine Beschwörung und das christliche Handeln eine Sklavenmoral. Aber in ihm, also im Heiligen Geist, ist der auferstandene Christus gegenwärtig. Das Evangelium ist Lebenskraft. Die Kirche bedeutet Gemeinschaft der Liebe. Die Autorität ist ein befreiender Dienst. Also es kehrt das Vorzeichen um. Darum würde ich eben sagen, Christ sein ohne mit der Kraft vom Heiligen Geist zu rechnen, ist wie Segeln versuchen ohne Wind.
Ja.
Das ist einfach mühsam.
Es ist das, was erst antreibt.
Ja, 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 genau. Also es kommt mehr Gelassenheit in mein Leben, mehr Zuversicht. Ja, Gelassenheit, das ist etwas ganz Wichtiges. Ja.
Jetzt, du hast vorhin gesagt, Freude ist irgendwie zentral, dass Leute das empfangen. Aber wie kann ich denn, dass das wirklich vom Heiligen Geist ist? Also, wir haben am Anfang über Musik geredet. Ja, und manchmal spreche ich an so einem Konzert und ich habe einfach so viel Freude. Weil ich denke, es ist auch schön. Menschen, Musik, irgendwie, das kommt alles zusammen. Dann habe ich auch eine grosse Freude. Ja. Oder manchmal habe ich auch einen Gedanken und denke so, ah, ist es dann ein Gedankenblitz oder wo ist es vom Heiligen Geist? Wie kann ich das unterscheiden?
Ja, also die Gedankenblitze unterscheiden kommen häufig erst oder meistens erst im Nachhinein. Ich habe einen Gedankenblitz und muss mich, ich habe gebeten darum, Herr, schick mir gute Gedanken, dann muss ich mich halt vertrauend auf den Weg machen. Und meistens kann ich erst im Nachhinein sagen, jawohl, es hat funktioniert. Es ist wirklich, sind nicht meine Hormone oder mein Über-Ich, die mir den Gedanken eingegeben haben. Also es ist wirklich von oben gekommen. Aber das braucht Vertrauen. Ich kann nicht im Lehnstuhl warten, bis mich der Heilige Geist küsst und überfällt und dann erst gehen, sondern meistens im Gehen merke ich, jawohl, er ist mit mir und leitet mich. Und das Zweite ist, die Freude, generell ist Freude einfach mal sowieso gut. Ich würde sagen, das ist ein anderes Wort für das, was der Heilige Geist macht, einfach Freude. Und doch, der Paulus wird auch mal gefragt, ja, sag mal, was ist denn der Unterschied zwischen dem, was einfach Fleisch ist, er nennt Fleisch einfach das Menschliche, und was ist das vom Heiligen Geist? Und da sagt er ganz deutlich, die Frucht vom Geist ist die Liebe. Die Liebe und die Freude und der Frieden und all das, was positiv zwischen den Menschen und zwischen Gott kann wachsen. Und das Zweite, was er mal sagt, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Also ich denke, etwas, was vom Himmel kommt, müsste die Liebe mehren und die Freiheit der Menschen.
Also wenn ich jetzt den Eindruck habe, ich müsste jetzt da bei meinem Nachbarn seinen Gartenzwerg umrühren, weil der mir einfach nicht gefällt, ist es wahrscheinlich nicht vom Geist, weil das jetzt weder Frieden noch, noch Liebe sieht.
Ja, ja. Weil das Grundhilfe zum liebevollen Handeln ist ja dann, was du willst, dass man dir tut oder nicht tut, das tue am anderen nicht oder tue. Also das heisst, du musst nur auf dich selber hören, du hättest jetzt Gartenzwerge, hättest du Freude, wenn es der Nachbar mich, wenn nein, dann ist es sicher nicht lieb.
Lass es besser sein. Ja, ja. Okay. Also man kann es auch ein bisschen an dem prüfen, ja, sozusagen, die eigene.
Das weiss man sehr schnell. Also eigentlich theoretisieren wir zu häufig, wir wissen meistens, was richtig ist.
Wir wollen einfach manchmal nicht anhören.
Ja, ja, ja.
In der Bibel reden wir ja immer auch wieder von diesen Geistesgaben. Du hast vorher gesagt, dass das charismatisch kommt ja von dem.
Ja.
Was meinen die Gaben und warum würdest du sagen, lohnt es sich, wenn man sich mit denen mal auseinandersetzt?
Also zuerst zu der Definition. Einerseits würde ich sagen, wenn der Heilige Geist mich durchdringen kann, dann kann er auch meine natürlichen Begabungsspektren verändern, vor allem positiv verändern, dass ich nicht mir zulieb, weiss nicht was, Leitungsbegabung habe. Und dann bin ich ein Herrscher. Wenn der Heilige Geist meine Leitungsbegabung durchdringen kann, dann bin ich ein dienender Herrscher und so weiter. Die Bibel berichtet aber auch, dass der Heilige Geist neue Begabungen kann wecken kann. Und das sind dann häufig auch spektakuläre Begabungen zum Heilen. Gibt es bei gewissen Leuten spezielle Erkenntnisgaben. Ich habe schon mal einen erlebt. Ein unscheinbarer Bauer, wo du denkst, der hat keine Bildung und so weiter. Und der hat in entscheidendem Moment können das richtige Wort sagen, wo einfach lebensverändernd für gewisse Leute war. Also einfach die Gabe, dass Gott mir irgendetwas gibt, das einem anderen dient. Also die Geistesgaben im speziellen Sinn, die werden in der Bibel an verschiedenen Orten aufgezählt. Also jetzt, warum lohnt sich's mit dem? Einerseits, wenn ich meine Begabungen kenne, weiss ich, welche ich nicht habe. Das ist auch entlastend. Ich habe mir mal gemeint, ja, in der VBG muss jeder Berater sein, Seelsorger. Ja. Ich habe das auch versucht, zum Schaden von dem, der gekommen ist in die Seelsorge und von mir. Ich habe einfach keine Geduld gehabt. Also, ja. Ich bin nicht der Seelsorger. Es ist gut, das zu wissen. Nein, ich muss nicht alles können. Und das Zweite ist, ich bin auf Ergänzung angewiesen. Weil der Paulus braucht das Bild vom Leib. Ein Leib sind nicht alle Arme, sind nicht alle Augen. Und dann sagt er, wenn das schwächste Glied krank ist, dann leidet der ganze Körper. Also jeder hat seinen Platz. Das schwächste Glied ist auch wichtig, damit alles funktioniert. Mhm. Also das ist ein ganz schöner Gedanke, begabungsorientiert zu schaffen, dass der ganze Leib wächst. Das ist die Christenheit oder die ganze Menschheit. Also die Begabungen sind immer auch Auftrag zum Dienen der Kirche, der Mitmenschen, der Welt.
Also, dass ich mein Potenzial nutze für meinen Nächsten.
Ja, genau.
Aber dann nicht verknurzt irgendetwas versuchen, was ich gar nicht
Nein, das
mein Platz ist. Vielleicht nehme ich jemandem dann auch den Platz weg, der das besser ausfüllen
könnte. Ja, und es hilft auch eben, mit Leuten darüber zu reden. Ich meine, ich habe ja, ich sage jetzt mal, im stillen Stuhl habe ich plötzlich den Grössenwahn. Ich werde ein Prediger. Dann gehe ich anfangen, zu predigen oder dränge mich auf irgendwo, dass ich predigen kann. Und alle sind gelangweilt. Dann irgendwann müsste ich doch auch auf die hören, wo ich dann irgendetwas appliziere von diesen Begabungen. Und wenn es denen nichts nützt, dann ist es sehr wahrscheinlich nicht meine Begabung. Also,
dann muss man noch ein bisschen weitersuchen.
Ja, genau.
Häufig im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist gibt es so Wörter, die aus der Begriffswelt vom Wasser kommen. Das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen in der Vorbereitung. Oder der Heilige Geist fließt, erfüllt Jesus als Quelle vom Geist. Warum? Von wo kommt das?
Also die Bilder helfen natürlich als Symbol etwas, wo man gar nicht richtig fassen kann zum Schreiben. Quelle natürlich ist ein schönes Bild. Von dort her kommt immer wieder neues, frisches Wasser. Und so darum sagt Jesus auch, komm an Quelle. Oder gibt's eine schöne Stelle im Jesaja 55, wo er sagt, auf ihr Dürstenden, kommet doch, trinket bei mir, umsonst. Was zahlt ihr euer Geld für das, was euch nicht sättigt? Kommet zu mir. Und das Wort ist natürlich, ich würde es im jungsten Sinn sagen, Archetypen. Wenn ich an einem Afrikaner, einem Amerikaner oder einem Eskimo von Wasser und von Quellen rede, dann läuft denen ein Bild ab, das einfach tief in der Menschheit verankert ist, ein positives Bild, so wie Hirt oder Vater oder so irgendetwas. Also eben auch das Wasser. Der Heilige Geist kommt in einem rein und durchdringt den ganzen Mensch, das ganze Menschsein. Ist ein schönes Bild, wie wenn ich ein kommunizierendes Gefäß auffülle mit Wasser. Dann am Schluss ist überall vorhanden, die Flüssigkeit. Und das Flüssen, das hat natürlich auch noch ein bisschen das Bild, man kann es nicht festmachen. Mhm. Weil das ist ja immer wieder passiert in der Kirchengeschichte. Immer hat es wieder Regulierer gegeben, die haben den Geist einschliessen, genau so funktioniert er oder so. Und der Satz, der Geist weht, wo er will, ist einfach für viele unangenehm. Er fließt einfach und man kann ihn nicht aufhalten, man kann ihn und so weiter. Das ist, finde ich, jetzt gerade ein schönes Bild.
Also, es übersteigt unsere Kontrolle, ja.
Es gibt noch die Bilder von der Flammen eben. Es gibt Bilder der Tauben, der Geist kommt wie eine Taube. Also Atem, Ruach ist im Hebräischen der Atem. Gottes Lebensatem, wo kommt. Also es gibt verschiedene Bilder für den Geist. Ja.
Ich finde das mit dem Wasser, jetzt schon ist mir nochmal aufgefallen, wo du das vorher gesagt hast, dass halt Wasser ja auch für jedes Leben auf der Welt notwendig ist. Oder? Ja. Das ist so universal klar, wir brauchen Wasser, damit wir können leben, dass die Natur kann leben. Und genauso brauchen wir ja eigentlich auch den Geist, dass wir im Glauben hinein können leben, damit vorwärts gehen. Jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder fast beim Schluss angekommen. Wir haben gehört, der Heilige Geist gibt uns Kraft, ist die Art, wie Gott uns näher kommt, auch in dieser Welt. Es hat immer wieder so Erweckungsbewegungen gegeben, wo der Heilige Geist sehr eine zentrale Rolle auch nochmal gespielt hat. Oder die charismatische Tradition legt man stark auch den Fokus auf da. Wir wollen jetzt aber von dieser Theorie, von dem historischen Fall, den wir gehört haben, auch wieder einen Schritt machen in die Praxis und das anwenden. Felix, was gibst du uns heute für eine Übung mit? Wie können wir uns mit dieser charismatischen Tradition auseinandersetzen in dieser Woche?
Ich würde zwei Übungen vorschlagen. Das erste ist eben deine Begabungen entdecken. Und die dann einsetzen zum Nutzen von den anderen und auch zu deiner Freude. Das ist wunderbar. Ich weiss nicht, ob ihr das noch kennt. Momo hat so mal ein Buch gegeben. Ja. Und dort der Strassenwischer. Mhm. Der hat einfach erfüllt Strassen gewischt. Und das machen, was ich meine Begabung ist, das erfüllt mich und tut den anderen gut. Und lernen auch das nicht machen, was nicht meine Begabung ist. Das ist nichts Schlimmeres, als wenn einer meint, er müsse predigen, wo man gar nicht zuhören kann. Vielleicht eben hör mal, was macht dir zu tiefst deine Freude? Ich habe ein Beispiel, der Eric Liddell, der war ein Kurzstreckenläufer. Es hat einen Film gegeben, Chariots of Fire. Ja. Und ein berühmter von Vangelis, ein Song dazu. Und der sagte mal, wenn ich renne, dann habe ich tiefe Freude und verehre Gott mit meinem Rennen. Also, passiert mir jetzt nicht. Aber einfach, dort, wo ist deine tiefe Freude, dort könnte Begabung, was machst du wunderbar gern? Vielleicht ist dort eine Begabung, die du anderen kannst dienen. Das ist die erste Begabung. Das zweite wäre, lehr mit dem Heiligen Geist rechnen, dass er dich führt. Lehr auf die leiselige Stimme in dir hinein. Komm, Heiliger Geist, führ du mich durch den Tag, damit das, was ich mache, den Menschen dient. Das Gebet, das franziskanische Gebet, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man sich hasst. Dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist und so weiter. Das kann der Geist durch mich bewirken. Und darum, jeden Morgen um den Geist beten, Herr, schenk mir deinen Geist, damit ich das in die Welt rausbringe.
Also zwei Sachen, eigene Glauben, Gaben entdecken, herausfinden, ja, was kann ich gut, was mache ich gerne, ja, und wie kann ich damit dienen, und mit dem Geist rechnen, ja, also beten, bitten darum, ja, und auch Raum lassen dafür.
Ja.
Also die zwei Sachen geben wir euch sehr gerne mit in diese Woche. Felix, danke dir für deine Ausführungen einmal mehr, es war sehr spannend und für das Gespräch. Danke euch fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche, nein, in zwei Wochen zuhört, und wünschen euch ganz eine schöne Woche. Der Heilige Geist ist also ein göttliches Geschenk für uns, das uns Trost und neue Kraft gibt. Weil Jesus selber nicht mehr auf dieser Welt ist, können wir ihm mit und durch den Heiligen Geist begegnen. Die Erfahrung ist ein wichtiger Teil der charismatischen Bewegung, aber eigentlich auch generell zentral im christlichen Glauben. Er ist der Wind, der Antrieb gibt und Zuversicht schenkt. Ja, wie sieht das aus bei euch? Habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit dem Heiligen Geist? Oder was habt ihr selber für einen Bezug zu der charismatischen Tradition? Schreibt uns gerne eure Gedanken und Fragen. Es nimmt uns natürlich auch Wunder, was für Erfahrungen ihr mit unserer Übung der Woche macht. Wir freuen uns, von euch zu hören. Macht's gut. Danke vielmals fürs Zuhören.
Glauben und Denken. Gott suchen, Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VBG.